Das ist wichtig, dass wir einfach vom Wort Gottes her lernen, wie wir leben sollen, wie unser Verhältnis zu Gott ist. Jesus möchte uns lehren, uns Vorbild sein. Und auch sein Dienst ist Vorbild für uns und für unseren Dienst. Und ich möchte speziell über die Verse sprechen, ab Vers 43 im Markus 10. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, sei aller Knecht, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Groß sein, Bedeutung haben, anerkannt sein, das gehört zu unserem Menschsein dazu. Ehre haben, Gott hat Ehre, Gott verleiht Ehre. Wertvoll sein, das sind alles Dinge, die wichtig sind und richtig sind, auch in unserem Leben. Aber es gibt natürlich auch Entwicklungen und Tendenzen, wo man plötzlich spürt, das wird irgendwie unrealistisch. Aber was heißt das eigentlich? Ich bin der Größte. Von was? Vielleicht schauen wir uns das mal an. Das ist der größte medizinisch nachgewiesene Mensch, der auf dieser Erde gelebt hat, mit 2,74 Meter im letzten Jahrhundert oder Jahrtausend. Könnte man sagen. Und es gibt noch viele andere, die sind aber alle so bei 2,50 Meter, 2,40 Meter, 2,20 Meter, dann sind sie nicht mehr so bedeutungsvoll. Aber 2,74 Meter ist natürlich eine Größe. Ist diese Größe gemeint? Sicherlich nicht. Es gibt aber auch eine andere Größe. Ich sehe mal auf dem nächsten. Das ist eine Umfrage des ZDF von 2003. Wer ist eigentlich der bedeutungsvollste? Der Größte aus Deutschland. Adenauer steht hier ganz am Anfang, gefolgt von Luther, Marx, Geschwister Scholl, Brandt, Bach, Goethe, Gutenberg, Bismarck und Einstein. Relativitätstheorie. Ist das das Größte? Ich möchte heute mit uns nachdenken über drei Bereiche. Einmal, Christen sind Bevorzugte. Dann die Versuchung zur Macht. Dann groß ist, wer dient. Christen sind Bevorzugte. Wenn man diesen Text liest, dann stößt man direkt darauf, dass es eine Parallelstelle in Matthäus gibt. Wir sprechen von den sogenannten Synoptikern, die das zusammensehen, wo einfach Paralleltexte in allen drei Evangelien sind oder jemand hat ein Sondergut, das heißt, es ist nur bei einem Evangelisten vorhanden. Aber diese Geschichte wird auch bei Matthäus berichtet. Aber hier sind es nicht die Söhne, Jakobus und Johannes, sondern die Mutter tritt an Jesus heran. Und viele sagen sich, ja, das ist doch ein Widerspruch. Das ist es nicht, weil ein Bote ist auch so anzusehen, wie der Sendende selbst. Und Markus hat das etwas fokussiert. Er hatte ja auch weniger Platz. Also 28 Kapitel bei Matthäus und dann nur 16 bei Markus. Da musste er schon mal etwas kürzen. Aber die Geschichte selbst und das Anliegen standen die Söhne ja auch dahinter. Sie haben mit Jesus vieles erlebt. Und sie haben viel gelernt. Sie haben vieles bei ihm gesehen. Wie Kranke gesund wurden, wie Blinde sehend wurden, wie Taube hörend und Tote lebendig. Geizige wurden Wohltäter, Mächtige wurden Untergebene und Unzuverlässige wurden treu. Und sie sahen dann auch die Begeisterung des Volkes, wie es zusammenkam, weil sie hörten, Jesus ist da. Die Kranken wurden gebracht, die Kranken wurden geheilt, nicht alle. Und Jesus sprach von dem Reich Gottes. Und ihnen ahnte so etwas, da kommt jetzt ein Reich Gottes, das die Römer aus unserem Land raustreibt. Und es war für sie wie ein Traum. Jesus redete aber auch in derselben Zeit, er war ja so auf dem Weg nach Jerusalem, vor Jericho geschah diese Geschichte, auch von seinem Sterben und seinem Auferstehen, Vers 34. Das verstehen die beiden nicht. Ganz sicher meint er das symbolisch. Das Reich Gottes, das mit Jesus so handgreiflich ist, wird doch nicht urplötzlich wie eine Seifenblase zerplatzen. Johannes und Jakobus verdrängen das. Das, was sie nicht verstehen. Nur nicht nachfragen. Einfach übergehen, aber das ist verkehrt. Sie genießen das Reich Gottes in vollen Zügen. Sie sagen sich, wir sind ja Teilhaber. Ja, vielleicht noch mehr. Wir werden rechts und links neben dem Herrscher Jesus Christus sitzen. Wir sind etwas ganz Besonderes. Wir gehören zu der Elite dieser Welt. Das stimmt. Christen sind bevorzugt. Wir wissen, dass wir mit Jesus als Gotteskinder bevorzugt sind. Und diesen Stand haben wir nicht verdient. Es gibt tatsächlich Christen, die glauben, dass sie viel Gutes tun müssen, um sich einen Platz bei Gott oder einen besseren Platz bei Gott zu verdienen. Aber der Platz im Reich Gottes ist uns geschenkt worden. Den kann man nicht verdienen. Der hat nichts mit Leistung zu tun, auch nicht mit unserer freundlichen Art, mit unserer Demut oder Sanftmut. Das einzige Motiv für diese Bevorzugung ist die Liebe Gottes zu uns. Was die Brüder Johannes und Jakobus damals noch nicht verstanden, leuchtet uns heute ein. Jesus hat sein Leben stellvertretend für uns geopfert. Sein Sterben ist die Todesstrafe, die mir zusteht. So hat Gott das geplant. Wer an Jesus glaubt, ihm sein Leben anvertraut, das immer wieder mit seinen Worten und dem Lebensstil zum Ausdruck bringt, der ist vor Gott gerecht, freigesprochen worden. Der wird nicht mehr bestraft, weil Jesus für ihn dafür bestraft worden ist. Durch Jesus habe ich einen Platz im Reich Gottes. Ich bin ein Bevorzugter. Ist uns dieser Stand bewusst? Beeinflussen uns nicht oft Launen und Probleme oder das Bewusstsein, Teilhaber im Reich Gottes zu sein? Versuchung zur Macht ist der zweite Punkt. Johannes und Jakobus passiert etwas Schreckliches. Sie genießen nicht mehr ihren bevorzugten Stand. Sie haben sich daran gewöhnt. Ist ihnen der Glaube vielleicht langweilig geworden? Jedenfalls haben sie jetzt irgendwie entdeckt, man könnte ja noch aufsteigen. Und so Gedanken sind ihnen aufgewachsen. Vielleicht auch hat die Mutter ein bisschen nachgeholfen, das weiß man nicht so ganz genau. Jedenfalls sorgen sie sich darum, wer denn bei Jesus am nächsten dran ist. Um mal mit der heutigen Politik zu sprechen, wer wird Außenminister, wer wird Innenminister, wer wird Vizekanzler. Ja, das wollten sie sich schon mal sichern. In der Vorstellung, dass das Reich Gottes etwas Weltliches ist, was sie hier sehen können, wo die Römer verschwinden und wo sie dann eigentlich jetzt auch mit an der Macht beteiligt sind. Sie beide wittern die Chance zur Macht. Vielleicht waren sie sogar machtbesessen. Dabei können Menschen, wenn sie darüber nachdenken und dies bestreben, über Leichen gehen. Sie riskieren ganz bewusst den Unfrieden in einer Gemeinschaft. Sie sehen nicht mehr auf Jesus, ihren Herrn und das Reich Gottes, sondern nur noch auf sich selbst. Und die Hauptsache ist nicht mehr Jesus, sondern dass wir groß rauskommen. Und das ist menschlich. Davon muss man sich aber immer wieder bewahren und sich das bewusst machen. Diene ich Jesus oder diene ich mir? Nun sind das auch ein Stück zwei Kreise, die auch ein bisschen übereinanderlappen. Das kann ich ja nie ganz auseinandersetzen. Ja, dass man sagt hier, die Ehre, die einem Menschen zuteil wird, da sagt jeder natürlich, dass die absolute Ehre gehört Gott. In den 70er Jahren gab es die Jesus People Bewegung, die Jesus Bewegung unter jungen Leuten und die Bands, die dann immer gespielt haben, die wurden dann anschließend auch beklatscht, was ja auch gut war, sie haben gute Musik geleistet. Aber sie wollten einfach deutlich machen, dass sie die Ehre Gott geben und den Applaus einfach weiterleiten. Und deswegen machten sie dann immer dieses Zeichen. Die Ehre gehört Gott. Darauf kommt es an. Das Gegenteil davon ist Egoismus, ist Machtstreben, ist Streben nach Anerkennung. Und da muss man sich einfach immer wieder fragen, weshalb mache ich etwas? Weshalb diene ich? Weshalb bin ich den Menschen gefällig? Weshalb tue ich etwas für andere? Um einfach größer dazustehen? Weshalb nehme ich Konflikte in Kauf und gefährde die Gemeinschaft, nur um vielleicht besser dazustehen? Menschen wollen gerne groß sein, groß rauskommen, denken dabei an sich, und diese Erfahrung machen wir immer wieder. Es gibt Bücher darüber, über sogenannte Machtmenschen, die unter einem gleichen Schema immer wieder auch agieren. Das, was ihnen hilft, was ihnen dient, ein gewisser Egoismus. Und so sind die Jünger an Jesus herangetreten. Und Jesus begegnet ihnen in einer seelsorgerlichen Art und Weise. Er weiß, was sie denken, was sie wollen. Aber er fragt sie. Und er warnt sie davor, das tun zu können und zu wollen, was auf ihn zukommt. Aber sie sind hartnäckig und sagen, das wollen wir. Und dann sagt er zu ihnen, ihr werdet sterben, wie ich sterbe, den Märtyrertod sterben. Ihr werdet das erleiden. Aber den Platz neben mir, der wird vom Vater bestimmt und nicht von mir. Und das setzt das Ganze wieder in die richtige Relation. Meine Ehre, meine Wertschätzung, die ist davon abhängig, was Gott mit mir macht, wie Gott mich sieht, mit seiner Ganzheit. Groß sein wollen im negativen Sinne zerstört immer wieder Gemeinschaft. Ist immer ein Zeichen des Egoismus. Immer wieder muss ich eine klare Entscheidung treffen. Will ich auf den Thron meines Lebens oder gehört Jesus dorthin? Was ist meine Motivation? Was ist mein Antreiber eigentlich? Und Jesus macht dann deutlich, bei seinen Jüngern, da ruft er sie alle zusammen, weil die anderen 10, die wurden ja jetzt auch etwas unruhig. Ne? Da kommen 2 und wollen direkt oben an die Spitze. Ich weiß gar nicht mehr von den 12 jetzt den größeren Egoismus hatte. Die, die das fragten, oder die, die jetzt sauer waren, dass sie das gefragt haben. Jedenfalls wurden sie etwas unruhig und murrig bei der ganzen Geschichte. Und Jesus merkt das und ruft sie alle zusammen. Und klärt Johannes und Jakobus liebevoll auf. Er sieht nicht nur das Äußere. Jesus sieht das Herz an. Im Reich Gottes gibt es sicherlich einen Unterschied. Da ist jemand der Größte und der Erste. Allerdings hat Gott andere und ungewöhnliche Maßstäbe. Jesus sagt nicht, der Größte im Reich Gottes ist, wer das meiste Geld hat und spendet, wer sich am besten durchsetzen kann, wer am besten manipulieren kann, wer am schönsten singen kann, wer am besten beten kann, wer gut formulieren kann, wer am meisten für die Gemeinde tut, wer die größten Glaubenserfahrungen macht. Es geht hier um das Dienen. Der Größte im Reich Gottes ist, wer gerne dienen will. Wer bereit ist, ein Sklave in der Abhängigkeit zu leben, der ist ein Großer im Reich Gottes. Ein Diener. Ein Diakon, wie wir heute sagen. Es gibt immer noch die falsche Auffassung, die kommt aus einigen Kommentaren, dass die Grundbedeutung dieses Wortes durch den Staub gezogen bedeutet. Das ist es aber nicht. Diakon und dienen heißt wirklich jemanden anderen helfen, dienen. Eine Arbeit tun, die nicht jeder tut. Wir benutzen diesen Begriff heute auch. noch vor, ich hätte schon beinahe gesagt, vor 60 Jahren oder 70 Jahren, dann hat man oft die Frage gehört, oder auch 80 Jahren, hast du schon gedient? Das fragt heute keiner mehr. Gemeint ist der Dienst beim Militär. Das ist eine sehr alte Formulierung. Früher galt der Militärdienst als ein besonderes Vorrecht. Eine Uniform war etwas, was Ansehen verschaffte. Es war eine Ehre, dem Vaterland zu dienen, notfalls für das Vaterland zu sterben. Dies hat sich bei uns natürlich gewandelt. Aber das Dienen, zum Beispiel jemandem anderen zu helfen, einschließlich zum Beispiel auch das Ehrenamt, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dienen ist im Grunde aber auch ein Begriff, wo man sagt, das mache ich nicht so gerne. Ich bin lieber derjenige, der befiehlt, der herrscht, der Macht ausübt. Und das Wort dienen ist in einer gewissen Weise unpopulär geworden. Wir wünschen uns eigentlich, dass wir bedient werden, aber anderen dienen, andere Menschen besuchen, das ist mühsam. Und Jesus korrigiert hier unser Denken. Der Größte im Reich Gottes ist der, der dient. Sollen wir denn wieder altmodisch werden? Was meint Jesus, wenn er diesen Begriff gebraucht? Auch damals war Dienen nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber man hatte noch ein anderes Verhältnis dazu. Auch selbst Sklaven. Wir würden ja heute auch sagen, Sklavendienst ist nicht richtig, das ist auch so. Aber es gab auch Sklaven, die ganz bewusst und freiwillig bei ihrem Herrn geblieben sind. Und die also dann auch, wenn sie freigestellt worden sind oder als Sklaven dann entlassen worden sind, gesagt haben, nein, ich möchte diesen Frieden im Ohr behalten, ich möchte meinem Herrn weiter dienen. Er war sehr gut zu mir, ich habe eine Lebenssituation erlebt, die mir einfach auch selbst persönlich geholfen hat und ich möchte das. Das ist natürlich nicht immer die Regel gewesen, aber letzten Endes benutzt Jesus das Knechtsein, das Dienen, Sklave Jesu Christi zu sein, als eben ein Terminus technicus, der einfach wichtig ist für unser Verhältnis zu Gott und auch zu den Menschen. Zu dienen. Auch wenn wir denken, das gehört zum Rand der Gesellschaft, so gehört es doch eigentlich ganz speziell auch zu der Nachfolge Jesu. Und Jesus ist darin unser Vorbild. Er suchte nicht die Herrschaft, er suchte den Dienst. Er suchte die Herzen der Menschen. Er suchte unsere Gemeinschaft. Und es ist seine Liebe, die ihn eigentlich prägt, die ihn motiviert, die der Antreiber ist, die ihn auf unser Herz schauen lässt, in unser Herz schauen lässt, wie es uns denn wirklich geht. Dienen, da verstanden die Jünger zunächst erst einmal die praktische Fürsorge. Als der Teufel Jesus verließ, dienten die Engel ihm, indem sie ihn versorgten. In Markus 15, Vers 41, Frauen folgten Jesus nach, sie hatten ihm gedient, das heißt, sie sorgten für seinen Lebensunterhalt. Jesus nennt sich ein Vorbild des Dienens. Sein Ziel ist es, praktisch zu dienen, für andere zu sorgen. Sein Dienst ist eine Demonstration der Liebe. Und Paulus sagte in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Die neueren Übersetzungen haben das Wort etwas unterdrückt, würde ich mal sagen, indem sie gesagt haben, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Aber da steht gerettet. Und das ist das Helfen mit drin, das Geholfensein. Retten heißt einfach aus einer Situation der Gottesferne heraus, aus meinem Abstand zu Gott. Da möchte Gott uns eigentlich herausretten und uns in die Gemeinschaft mit Gott führen. Aus Liebe heraus. Und das ist sein Dienst. Und dieser Dienst bedeutet zuerst einmal Erniedrigung. wie wir gehört und gelesen haben in Jesaja 53 und auch in Philipper 2, dass er sich erniedrigt hatte aus seiner Machtposition heraus als Schöpfer dieser Welt. Und er wurde Mensch und ward Mensch und Gott zugleich. Sein Dienst war Selbsthingabe. Er gab sein Leben zur Erlösung für viele. In Vers 45 steht das: Erlösung ist im Alten Testament ein juristischer Begriff. Wird ein Israelit versklavt, weil er arm ist, muss ein Verwandter ihn loskaufen, erlösen, Lösegeld bezahlen. Und das benutzt Jesus, um es einfach zu zeigen: Du bist versklavt. Du bist weggegeben. Du bist nicht mehr dein eigener Herr. Aber ich habe dich losgekauft am Kreuz von Golgatha, als ich für deine Schuld und Sünde gestorben bin. Und das ist der Dienst, den Jesus uns vorbildhaft einfach auch aufzeigt. Er möchte, dass wir auch hingehen und unsere Aktivitäten, unsere Motivationen, unsere Antreiber daraufhin anpassen, dass wir den Menschen ein Diener sind, ein Dienst tun. Sie auf Christus hinweisen, auf das, was Jesus für uns getan hat. Und das ist in einer Zeit jetzt, wo wir auf Ostern zugehen, einfach auch ein wichtiges Thema. Christus hat uns gedient, indem er für uns gelitten hat, indem er unsere Schuld und Sünde auf sich genommen hat. Und wir dienen ihm, wenn wir anderen Menschen helfen und Menschen auf diese Liebe Gottes hinweisen und ihnen den Glauben, das Vertrauen an Gott ermöglichen. Dass sie einfach auch lernen, Gott zu vertrauen, ihm zu gehorchen und damit auch Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist ein Dienst, zu dem einfach auch das Wort Gottes uns auffordert. Kennzeichen des christlichen Lebens sind, einem anderen dienen, einem anderen den Vorzug geben. Gelingt es uns, den anderen zu sehen? Gottesdienst, da ist auch das Wort Dienst drin, heißt, ich lasse mich zurüsten für den Dienst am Menschen. Warum? Damit Menschen Christus kennenlernen. Christus ist für uns gestorben, damit wir Gott kennenlernen. Dienst ist keine Pflicht, sondern geschieht freiwillig aus Dankbarkeit zu Gott. Jesus diente uns. Er gab sein Leben für uns. Und deshalb dienen wir. Ob diese Dienstbereitschaft in uns Raum gewinnt? Amen.